Shh, just quiet quickly, please.
Ziemlich sicher nicht live aus einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen Almdudler und eh schon wissen, und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb auch lässigen Haverern im besten Alter kommt.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Die Big Show von Sportradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halbert bis Troja geschafft und trotzdem zu jedem Thema einen Senf parat hat. Mautner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache scharf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadionbier brunst es sie am besten? Sind die Pyros bei Sturm Haaser als die früher im Hanapi? Und warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
Ich geh jetzt zum Fleischermeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
Wir wissen's nicht. Wir können trotzdem dranbleiben. Die Big Show. Jetzt.
Sportradar 360, die Big Show 772. Unser heutiges Programm. Nein, es gibt eine Präambel. Zwei, eine kurze Präambel. Ich weiß, es sind nur noch einige wenige, die Patreon nutzen, um uns zu unterstützen. Irgendwie gibt es da eine neue Politik und dann heißt das Account ist gesperrt, weil man muss das und das zusammenlegen. Das überfordert mich kolossal technisch. Also wer gerne rüberwechseln, so wie es die meisten Unterstützer machen, direkt aufs Konto, Mail an steipers@sportradio 360, generell wieder der Aufruf. Wäre nett, würde uns sehr freuen. Ausgaben haben wir. Wichtiger aber, ihr seid gefragt, ich muss ja umziehen und habe jetzt viel Merchandise noch entdeckt von Sportradar 360, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es habe. Nette Dinge, manche kleiner, manche größer. Und deshalb jetzt der Aufruf, ich würde gerne euch einladen, euch 12 Hörerinnen und draußen, dass ihr in die Big Show kommt. Dass wir immer Zweierpärchen haben und dass wir dann ein bisschen plaudern über die Vereine eures Vertrauens und dass wir danach einfach um ein Überraschungspaket von Sportradio 360 ein kleines Quiz ausspielen. Ob das jetzt Stadt, Land, Fluss oder etwas anderes ist, natürlich zum Thema Sport, das werden wir sehen. Also, kommt. Wird mich auch interessieren. Wer hört uns? Vielleicht all die, die bei den Brackets mitgemacht haben in Wimbledon, dann auch beim WM-Tippspiel, aber natürlich auch alle anderen. Schreibt mir steipers@sportradar360.de, dann finden wir einen Termin und dann machen wir das. So, jetzt aber zu Big Show 772. Vier Teile sind es geworden, keiner weiß wie, aber es ist wahr. Geht los mit Sebastian Wessling zum deutschen Fußball und damit auch zum neuen Fußball-Bundestrainer. Danach schieben wir mit größter Freude heute den Motorsport vor. Mit Stefan der Voice-Heinrich und Eddie Mielke, viel Motorrad und dann noch die Formel 1 mit Stefan Ehlen. Das ist Teil 1. Zweiter großer Teil geht los mit einer riesig langen Vorschau zur österreichischen Fußball-Bundesliga mit Fabian Beer vom Ballesterer, den hatten wir noch nicht bei uns in der Runde, mit Lukas Zara, den hat man schon öfter vom Standard und natürlich mit Martin Konrad. Das ist richtig hörenswert, weil die drei so viel Ahnung vom österreichischen Fußball haben, wie ich sie vor 20, 30, 40 Jahren vielleicht mal hatte, als ich wirklich täglich mich reingewühlt habe in die damalige Zehnerliga. Und der zweite Teil dieses großen zweiten Parts sind dann Axel Goldmann und Tom Heberlein, wo wir ganz kurz auch über Fußball sprechen und ein bisschen länger über die Major League Baseball. Der dritte Teil spielt sich dann quasi nur in Frankreich ab, zumindest im Geiste. Corbinian Eisenberger war bei der Tour de France live vor Ort, so wie Sebastian Kaiser und Christoph Leuchtenberg auch. Wir fangen mit Corbinian an, der Alpe d'Huez nicht nur raufgeradelt, sondern auch raufgejoggt ist, was Wahnsinn ist, beides. Dann auch nochmal zur Tour de France Sebastian und Leuchte und hinten raus noch Sebastian und Leuchte zur Leichtathletik, denn da haben am Wochenende die deutschen Meisterschaften stattgefunden. Und der vierte große Teil beginnt dann mit Gerhard Leinauer von Eurosport. Da sprechen wir über die Tour de France Femme. also über die Frauentour, die am Samstag, meine ich, losgeht. 9 Etappen sind es. Dann die NBA mit Sepp Dumitru. Jetzt wissen wir, wo LeBron James hingeht. Und hinten raus noch Tennis mit Günter Bresnik, dem großen österreichischen Coach, Tennis-Coach. Das schließt die Big Show 722. Wie ich finde, sehr, sehr rund ab. Herrschaften, es ist die Big Show 772, Sportradio 360 und wir legen los mit einem Solo für Sebastian Wessling aus ganz, ganz vielen Gründen. Guten Morgen, lieber Sebastian.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Es ist ein paar Tage her, seit dieser, jetzt schon, würde ich sagen, legendären Pressekonferenz von Jürgen Klopp. Du hast Jürgen Klopp natürlich in Dortmund sehr, sehr gut kennengelernt. Ich fürchte, wenn die Funke Mediengruppe in deiner Person, vielleicht der Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung, das defensive Mittelfeld der Deutschen in den Niederlanden im September nicht gut findet, dass die Ära Jürgen Klopp eine sehr kurze werden wird. Teilst du diese Befürchtung?
Ich bin eher vorsichtig, mir selber und auch dem guten Philipp Schneider so viel Macht so zu schreiben. Jürgen Klopp hat das selber auch schon eingeschränkt und gesagt, es müssen schon ein paar mehr sein, die ihn nicht gut finden. Also 1, 2, 3 reichen nicht. Ja, und das, ich meine, die Botschaft, die er damit verbreiten wollte, war ja dann doch ein bisschen eine andere, denke ich. Zwar weniger, oder beziehungsweise, ich glaube, ihm kam mehr darauf an, die Kritik zu verhindern, als dass er tatsächlich die Folgen dieser Kritik jemals wird antreten müssen.
Also was ich natürlich völlig verstehe und wo ich komplett hinter ihm stehe, ist, dass er sagt, lasst meine Familie in Ruhe.
Absolut.
Das habe ich, ich habe ja mal lange Jahre für Wetten, dass gearbeitet und diesen Deal hat Thomas Gottschalk ja auch gemacht mit der Bild-Zeitung. Mhm. Ja, dass er gesagt hat, okay, ich stehe euch zur Verfügung, aber lasst meine Familie in Ruhe. Aber ist das, ich meine, diese Geschichte, als Österreicher kenne ich das. Ja, die Kronenzeitung ist da oft die offizielle Zeitung des ÖFB und natürlich auch unseres Skiteams und wir sind ganz nah dran und wir verbrüdern uns. Jetzt dachte ich, in Deutschland ist die kritische journalistische Distanz schon wichtig. Weiß das nicht auch ein intelligenter Mensch wie Jürgen Klopp?
Ich gehe mal fest davon aus, dass er das weiß. Also wobei man sagen muss, dass das im deutschen Fußball schon auch sehr verbreitet ist, dieses Denken, wir sitzen doch alle in einem Boot und wir sind doch alle gemeinsam am Erfolg interessiert. Das habe ich schon auch sehr oft von Trainern in Dortmund oder sonst wo gehört. Also das ist dieses Denken ist nicht ganz neu. Ich gehe mal davon aus, dass Jürgen Klopp mit all seiner Erfahrung, mit seinen 59 Jahren Lebenserfahrung, mit seiner Erfahrung als Trainer und auch als Experte, eigentlich weiß, dass kritischer Journalismus dazugehört. Ihm ging es einfach nur darum, da mal schon mal ein Zeichen zu setzen, glaube ich, und den Journalisten einfach klarzumachen, was er bereit ist zu akzeptieren und was nicht, was ich ehrlicherweise komplett übers Ziel hinausgeschossen halte, weil es gab überhaupt gar keinen Anlass, das zu machen, wie ich finde.
Ja, vor allen Dingen, weil Jürgen Klopp ja selbst, also ich habe jetzt nicht viel gesehen von seinen Analysen gemeinsam mit Thomas Müller, aber Jürgen Klopp war bis vor 3,5 Tagen ja selbst Teil dieser unter Anführungszeichen Medien, ja, also für Magenta unterwegs war. Und ich bin mir sicher, dass er hier und da auch ein kritisches Wort gefunden hat. Das gehört einfach dazu.
Ja, war auch der Einzige tatsächlich, der einen Anlass geboten hat, dass er sich bei Julian Nagelsmann entschuldigen muss für das, was er gesagt hat. Also von daher fand ich das tatsächlich auch ein bisschen schräg, gerade auch, dass er gesagt hat, ich mache diesen Job, obwohl ich gesehen habe, wie ihr mit Julian umgegangen seid. Und ich meine, wie gesagt, der Einzige, der sich bei ihm entschuldigen musste, war Jürgen Klopp selbst. Das fand ich nicht so ganz passend. Also ich finde, da ist es ihm ein bisschen verrutscht. Also ich weiß nicht, warum er sich das zurechtgelegt hatte. Das war ja ganz am Anfang der PK. Es hatte noch überhaupt gar keine Frage gegeben. Aber es war ihm offenbar sehr, sehr wichtig, das einmal, diesen Ton einmal zu setzen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber nun gut, er wird vielleicht seine Gründe haben. Ich fand es ein bisschen unpassend. Ich fand es übers Ziel hinausgeschossen. Bin mal gespannt, wie sich dann in der alltäglichen Zusammenarbeit entwickelt.
Ich habe ja vor der WM, ich weiß nicht, ob du es ja auch gesehen hast, ich glaube, es war im ZDF, diese Dokumentation über die Fußballweltmeisterschaft 1994. Und wenn man die natürlich angeschaut hat, dann gab es oder es gibt immer noch sehr viele Leute, die sich bei Berti Vogts entschuldigen müssten. Also Lothar Matthäus wahrscheinlich auch, aber der sieht das, glaube ich, überhaupt nicht so. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die das tun müssten. Wenn jetzt über die Fußball-WM 2026 eine Doku gedreht werden sollte, sind da manche Leute, du sagst ja eigentlich, Jürgen Klopp ist der Einzige, der einen Grund dafür hatte, sich zu entschuldigen. Und wenn man nach England schaut, fand ich die Kritik an Julian Nagelsmann fast liebevoll. Aber ist Julian Nagelsmann genauso schlecht weggekommen, wie er es verdient hat, wegzukommen?
Das tue ich mich so pauschal schwer zu beantworten. Also es gibt ja, das ist ja das Schöne daran, dass wir in Deutschland eine sehr ausgefächerte Medienlandschaft haben. Und dann gibt es natürlich Ausschläge in die eine wie auch in die andere Richtung. Ich glaube, dass die Kritik hier und da ein bisschen drüber war, also vor allem fachlich ein bisschen drüber war, weil Julian Nagelsmann jetzt nicht gesamtverantwortlich ist für alles, was im deutschen Fußball schlecht läuft. Und ich glaube auch, und auch das hat ja Jürgen Klopp selbst gesagt, es wird nicht damit getan sein, einen Bundestrainer auszutauschen und dann ist wieder alles gut. Also da war man ein bisschen hier und da vielleicht ein bisschen drüber in der Kritik. Andererseits sind ihm einfach Fehler unterlaufen, die einem Bundestrainer nicht unterlaufen dürfen. Und ich persönlich hatte den Eindruck, die Kritik, auch wenn sie hier und da sehr hart war, blieb eigentlich immer im Fachlichen. Und es hat da keine Auswüchse gegeben ins Menschliche hinein oder keine unfaire Hetze oder Kritik. Von daher glaube ich, dass im Endeffekt in Ordnung war, wie mit ihm umgegangen wurde. Natürlich mit dem einen oder anderen Ausreißer, der so vielleicht nicht hätte sein müssen und vielleicht mit der einen oder anderen tatsächlich auch inhaltlich nicht ganz fairen Kritik. Aber es ist zumindest immer im Inhaltlichen geblieben. Und das habe ich tatsächlich bei Thomas Tuchel und den Engländern so ein bisschen anders beobachtet. Da reicht ja schon der Fakt, dass er Deutscher ist, um ihn schlecht wegkommen zu lassen. Also so extrem fand ich das jetzt bei Julian Nagelsmann nicht.
Umso lustiger hätte ich es gefunden, wenn der DFB dem Vorschlag von Bastian Schweinsteiger gefolgt wäre, der gesagt hat, Louis van Gaal wäre doch ein lässiger Trainer. Das wäre es doch gewesen, ein Holländer, ein Niederländer als Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das hätte ich sehr unterhaltsam gefunden. Vielleicht ein Wort noch zu Julian Nagelsmann, als er damals bei Bayern Trainer war. Und das war ja in einer durchaus schwierigen Zeit, ja, wenn ich mich richtig erinnere, Corona und alles, was dazugehört, da hat er das doch fast brillant wegmoderiert und wegkommuniziert. Ist das immer noch ein riesiger Unterschied aus deiner Sicht, ob ich Trainer beim am Ende des Tages doch größten, erfolgreichsten deutschen Fußballclubs bin, der auch weltweite Strahlkraft hat und eben aber dann Bundestrainer bin? Ist das so ein riesiger Unterschied? Weil ich finde, da war die Kommunikation, boah, schwierig manchmal.
Ich würde sagen, ja, es ist ein riesiger Unterschied. Das hat auch Hansi Flick zum Beispiel auch gemerkt, finde ich. Der kam ja als Trainer, der wirklich alles gewonnen hatte mit dem FC Bayern und hat dann gemerkt, relativ schnell, dass das Amt des Bundestrainers doch nochmal eine ganz andere Wucht hat, dass da wirklich alles, was du sagst, in sämtlichen Medien des Landes rauf und runter gereicht wird, dass jeder Halbsatz, der dir verrutscht, ein riesen Medienecho auslöst, dass du halt auch zu Dingen gefragt wirst, zu denen du als Bayern-Trainer gar nicht gefragt wirst, dass du dich irgendwie ganz oft gesellschaftlich zu positionieren hast oder wenn du es nicht tust, gute Gründe haben musst, es nicht zu tun. Also all das spielt da hinein. Und deswegen hat das Amt eine andere Wucht und auch eine andere Last. Das finde ich schon. Und vielleicht als kleinen Halbsatz, ich fand auch, dass Julian Nagelsmann das damals bei den Bayern richtig gut gemacht hat. Es gab ja auch die ganze Katar-Kritik, bei der er relativ alleingelassen wurde vom Vorstand damals, fand ich, wo er irgendwie dann auf einmal kommunizieren musste, warum denn der Verein Werbepartner mit Katar hat und warum es da Ärger gibt mit den Fans. Und er war eigentlich immer der Einzige, der Woche für Woche bei PKs auftaucht und dazu Stellung nehmen musste. Und ich finde, er hat das gut gemacht. Es gibt aber auch Leute, die deutlich näher dran sind beim FC Bayern als ich, die da auch schon gesagt haben, das war eigentlich ein bisschen drüber. Da hat er ein bisschen zu viel vielleicht auch an sich gerissen, vielleicht sich ein bisschen zu gerne auch über solche Dinge reden gehört. Und das hat ihm da nicht immer nur gut getan, wohl nach innen. Ich mag das schwer zu beurteilen. Ich fand es nach außen eigentlich immer richtig gut und fand auch, dass ihm diese Gabe, dieser On-Point-Kommunikation irgendwie in den vergangenen 2 Jahren als Bundestrainer dann verloren gegangen ist. Ich fand es ja auch vor der EM eigentlich überwiegend richtig gut. Ich fand es bei der EM richtig gut, wie er kommuniziert hat. Und irgendwann danach hat er sich so ein bisschen verloren. Das sagen auch Leute beim DFB, die sagen, sie haben dann irgendwie sich gewundert, wie es dann die 2 Jahre danach weitergelaufen ist. Da war er ja oft sehr, sehr gereizt, sehr, sehr patzig, sehr unsouverän gegenüber Journalisten, aber auch gegenüber Spielern, wenn man an das Scharmützel mit Dennis Undaf denkt. Also da ist ihm irgendwie vieles verrutscht von dem, was er früher richtig gut gemacht hat.
Lass uns zum Sportlichen kommen. Du begleitest die deutsche Fußballnationalmannschaft ja schon seit Jahren. Und ich wage jetzt mal eine folgende These. Stelle ich jetzt hier einfach mal auf, ganz frisch noch in der Big Show 772 sage ich, dass 3-4 deutsche Nationalspieler, ich möchte gar nicht namentlich nennen, weil es trifft auf einige zu, aber wenn die 2 Jahre unter Luis de la Fuente mit Spanien mittrainieren, dann können sie völlig problemlos, also spielerisch könnten sie es jetzt schon, aber damit sie dieses System verinnerlichen, könnten sie völlig problemlos Teil dieser wunderbar funktionierenden Mannschaft sein, die ja einen Lamine Yamal gehabt hat, der nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft war. Und ansonsten, Rodri ist also so gut, jetzt kapiere ich endlich, wie gut Rodri ist. Aber was ich sagen möchte, von den Spielern her, nur von den einzelnen Spielern her, sag ich jetzt ganz frech, dass Spanien nicht so viel besser ist als Deutschland. Aber natürlich, wie diese Mannschaft funktioniert, diese Idee, jeder weiß genau, was er zu tun hat. Das hat er auch für die Argentinier gegolten, auch wenn man ihn nicht zuschauen konnte, je länger das Turnier gedauert hat. Und glaubst du, reicht da die Aufbruchsstimmung, die ich ja irgendwie schon spüre von Jürgen Klopp, dass der, hat er genug Zeit, ist seine Idee in dieser kurzen Zeit umsetzbar, dass eben Deutschland auch eine Mannschaft ist, ja, die man erkennt und die als Mannschaft fungiert dann?
Ui, da steckt ja jetzt viel drin. Also
Entschuldige, ich formuliere immer 6 Fragen auf einmal.
ich bin mir nicht sicher, ob ich deiner Ausgangsthese komplett zustimme. Ich glaube, wenn man auf die ersten 5, 6, 7 bis 11 Spieler guckt, dann kann man das, glaube ich, so sehen. Da würden mir sogar noch mehr als 4 Spieler einfallen, wo ich glaube, die könnten bei den Spaniern gut mithalten. Ich glaube, dahinter wird es dann irgendwann schwierig. Ich glaube, dass der Unterschied zu vielen anderen Top-Nationen aktuell auch ist, dass Deutschland 2, 3, 4, 5 richtig gute Spieler hat, aber in der Breite aktuell da nicht so wahnsinnig viele sind. Also ich möchte niemandem zu nahe treten, weil es niemand herauspicken, deswegen tue ich es auch nicht, aber es gibt einige Spieler, die dabei sind, die, glaube ich, bei Spanien nicht in die Nähe des Kaders gekommen wären, die aber irgendwie in dem 26-Mann-Kader der deutschen Mannschaft waren. Dennoch, finde ich, hast du recht, dass Spanien gezeigt hat, dass das Kollektiv und die kollektive Mannschaftsleistung und das gemeinsame Fußballspielen sehr viel wettmachen kann. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Frankreich in vielen Mannschaftsteilen individuell besser besetzt war, natürlich gerade in der Offensive. Im Mittelfeld allerdings nicht. Ne? Da hast du da die Person Rodri erwähnt, ja, und der ist ja wirklich essentiell für diesen Erfolg gewesen. Und im Mittelfeld ist Spanien schon brutal stark aufgestellt. Das muss man klar sagen, und das ist einfach die Schaltzentrale. Und ich glaube auch ein paar andere Positionen. Also Cucurella, der ja in Deutschland der Name wird nicht immer so gern gehört, aber ist für mich eine überragende Außenverteidigerleistung bei diesem Turnier, nach vorne wie nach hinten zum Beispiel. Und da gibt es einige, die ein bisschen abfallen oder die nicht so auffallen, aber der große Unterschied zu allen anderen Mannschaften ist ja, dass sie seit, ich weiß gar nicht, wie lange dieses System eigentlich spielen, mit immer ein paar Anpassungen durch den einen oder anderen Trainer, der hinzukommt. De La Fuentes, der hat die meisten Spieler ja schon in der Jugend betreut, ne? Und die spielen in einer riesigen Kontinuität diesen Fußball über viele, viele Jahre hinweg. Das hast du bei anderen Nationen nicht im Ansatz so. Selbst da, wo du eine hochgelobte Jugendarbeit hast, wie Frankreich, wie England, diese Kontinuität der Spielidee haben nur die Spanier. Und deswegen, das macht die so stark. Und deswegen bezweifle ich, dass Jürgen Klopp das so schnell hinbekommen wird. Ich glaube schon, dass er es hinbekommen wird, der Mannschaft wieder eine fußballerische Identität zu geben, weil das war ja ein Riesenproblem. Keiner wusste so recht, wofür steht eigentlich die deutsche Mannschaft fußballerisch. Jetzt in den letzten 2 Jahren. Ich habe es nicht erkannt. Viele andere auch nicht. Das wird Jürgen Klopp, glaube ich, gelingen, dass du das schaffst und dass er da Elemente seines Spielstils hineinbringen wird. Aber ich glaube, diese Perfektion, in der 11 Spanier synchron den Fußball spielen, alle zu jeder Zeit mit der gleichen Idee auf dem Platz, ich glaube, das dauert Jahre, sowas zu vermitteln. Und da brauchst du wirklich, wirklich jahrelang, in der du das gleich spielst, in der alle Spieler wissen, was ist meine Aufgabe, in welcher Position. Das muss hinuntergereicht werden in die Jugendmannschaften. Und das ist ja eine der guten Dinge, glaube ich, die Jürgen Klopp jetzt mitbringt, dass er diesen Anspruch hat und dass der DFB ihm das auch zugesteht, dass er in die Jugendmannschaften hinausstrahlt und dass man vielleicht sagt, wir haben Spielprinzipien, die müssen immer und überall gelten. Und wir wollen einen aktiven Fußball spielen mit einer Viererkette und deswegen sollte der idealerweise auch in den Jugendmannschaften gespielt werden. Wir wollen pressen, wir wollen, dass die Flügelspieler wichtig sind. Sowas muss dann einfach auch durchgereicht werden in die Jugend hinein. Das geht halt nicht, dass jeder so irgendwie seine eigene Idee verfolgt. Und da sind die Spanier allen anderen Mannschaften einfach Lichtjahre voraus. Und das wird dauern, bis man das einholt. Nichtsdestotrotz, Entschuldigung, das letzte Satz nochmal. Das fand ich ja auch richtig, was Jürgen Klopp gesagt hat. Natürlich sind die Spanier aktuell die Besten und die Deutschen sind es nicht. Aber trotzdem kannst du sie an einem guten Tag schlagen. Und das ist ja am Ende, sind Weltmeisterschaften ja einfach auch eine Riesenformfrage. Und du musst einfach dich in die Verfassung bringen, dass du in der Lage bist, jede dieser guten Mannschaften an jedem Tag zu schlagen. Und ich glaube, dafür ist Jürgen Klopp ein guter Trainer. Das beherrscht er wie wenige andere.
Glaube ich sofort auch. Ich meine, Spanien gegen Portugal, Nachspielzeit gegen Belgien haben sie sich schwer getan. Und ich glaube schon, dass Deutschland, nein, ich bin überzeugt davon, dass Deutschland als Mannschaft besser ist als die Belgier, auch selbst in der WM-Verfassung. Aber
ich glaube auch, dass die deutsche Mannschaft gegen Frankreich ihr bestes Turnierspiel gemacht hat.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, natürlich. Ja, natürlich, das wäre niemals, also Leute, 5-6-0, niemals. Das wäre genau das Spiel gewesen, das die Deutschen gebraucht hätten, glaube ich, weil sie komplett drucklos in dieses Spiel gegangen wären, glaube ich.
Mhm.
Ja, so, das ist das große Thema Deutschland, wo natürlich nach dem Aus von Nico Schlotterbeck, es war zu ahnen, dass wenn die BVB-Stütze ausfällt, dass es bergab geht mit dem DFB-Team. Aber Sebastian, das Schöne ist ja an dieser WM, dass man fast ein kleines bisschen übersieht, was sich im Clubfußball tut. Außer natürlich beim FC Bayern München, wo man dann schon mitbekommt, dass da mal 100 Millionen ausgegeben wurden für zwei Spieler. Okay, gerne. Was tut sich beim BVB? Was muss sich beim BVB tun, damit man dort, ich meine, dass der zweite Platz als Ziel feststehen sollte, davon gehe ich ja auch aus München. Aber was muss passieren, dass man möglicherweise schwache Bayern ärgern könnte? Oder ist schon was passiert?
Also es ist auf jeden Fall was passiert. Man hat das ja mitbekommen, das war ja schon letzte Saison, dass einige Spieler, die diesen Verein und die Mannschaft jetzt jahrelang geprägt haben, nicht mehr da sind. Man denkt an Julian Brandt. Karim Adeyemi wurde jetzt auch abgegeben, also hat prominente Abgänge gegeben. Und jetzt tut sich auch auf Zugangsseite was. Man hat jetzt Caretzas wird man verpflichten. Das ist, kann sogar sein, dass es jetzt kommuniziert wird, während wir reden. Aber es ist eigentlich relativ eindeutig und das haben die Verantwortlichen auch schon durchblicken lassen und relativ offen gesagt, ja, der wird kommen, wenn es mit dem Medizincheck nicht schief geht. Sehr vielversprechender junger Spieler im offensiven Mittelfeld, von dem man sich einiges erhofft. Und man versucht da, man sieht man an diesem Transfer und auch an anderen, die jetzt gemacht wurden und noch gemacht werden sollen, dass man wieder versucht, auf diese Jugendschiene ein bisschen mehr zu setzen, auf die entwicklungsfähigen Spieler, auf diejenigen, die nicht schon fertig sind und wo man noch Fantasie drin hat. Das ist der Weg, der gerade gegangen wird. Man versucht ja auch, oder man versucht auch Said Almalla zu verpflichten. Da ist man mit Köln noch sehr weit auseinander, was die Preisvorstellungen angeht. Also daran sieht man schon klar, in welche Richtung das geht. Man hat einen jungen Innenverteidiger, Guadou, geholt. Alles für viel Geld auch, muss man sagen. Also da ist schon sehr, sehr viel Geld ausgegeben worden. Aber das sind halt die Verhältnisse jetzt inzwischen im Fußball, dass man selbst für solche, in Anführungszeichen, unfertigen Spieler locker mal 30 Millionen auf den Tisch legen muss oder 20 bis 30 Millionen, die der BVB vor gar nicht langer Zeit für einen Nico Schlotterbeck ausgegeben hat, der da schon mit einigen Jahren Bundesliga Erfahrung und auch Berufungen in die Nationalmannschaft schon kam. Und inzwischen kosten das 18-Jährige, die aus der belgischen Liga kommen. Also das ist schon, da tut sich schon einiges und der BVB müht sich da mitzuhalten.
Das klingt für mich jetzt aber ein bisschen wie Leipzig. Ja, junge Spieler, die man dann entwickelt und teuer abgibt. Es klingt jetzt für mich nicht wie, oder ist das Leverkusen von vor 2 Jahren? Dass man sagt, okay, ja, das sind die zwei Extreme, zwischen denen ich hin und her pendle. Worin wird es eher sein?
Ich finde, das klingt eher nach Borussia Dortmund und zwar nach Borussia. Ja, dass das ja so erfolgreich war zu Zeiten von Jürgen Klopp und auch noch danach. Da war das ja Kern-DNA eigentlich des BVB, dass man junge, entwicklungsfähige Spieler geholt hat, dass man sie vor allem erkannt hat, bevor alle anderen sie erkannt haben. Und dann teuer weiterverkauft hat und mit ihnen zwischendrin erfolgreich war. Ne? Also die Namen muss ich ja gar nicht alle aufzählen, aber Robert Lewandowski, Shinji Kagawa, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, viele, viele andere. Das Problem ist natürlich, dass diese Nische, in der man sich damals bewegt hat, inzwischen auch von allen anderen Clubs top ausgeleuchtet wird. Es gibt ja keine Geheimnisse mehr. Ne? Also jetzt ein Caretzas, der mit 18 kommt, der steht bei allen auf dem Zettel. Da ist auch Milan dran gewesen und viele andere. Also man wird diese Spieler nicht mehr entdecken, von denen noch kein anderer gehört hat. Oder also das ist ja fast unmöglich, sondern man muss trotzdem früh dran sein und man muss gucken, dass man ihnen irgendwie ein gutes Umfeld aufzeigt, wo sie sich entwickeln können. Und das versucht man jetzt wieder beim BVB im Wissen, dass diese Spieler teurer geworden sind, dass diese Strategie dadurch nicht einfacher geworden ist, sondern eigentlich sogar noch komplizierter. Aber ich glaube, man hat keine Alternative, weil man kann diese Spieler nicht holen. Also du hast ja gesagt, der FC Bayern hat jetzt schon unfassbar viel Geld für zwei Spieler ausgegeben. Solche Transfers kann Borussia Dortmund nur in Ausnahmefällen, wenn überhaupt, machen. Ne? Also das Das ist einfach nicht drin. Da hat man, das ist einfach der Umsatzunterschied nach wie vor so groß zwischen dem FC Bayern und dem Rest der Liga, dass alle anderen einfach ab und an zum Gamble eingehen müssen und hoffen müssen, wir holen einen, der richtig durch die Decke geht.
Ich werde jetzt dann gleich in einer größeren Runde über den österreichischen Fußball sprechen und ich bin ja Fan von Sturm Graz und Sturm Graz ist zweimal hintereinander österreichischer Meister geworden. Im vergangenen Jahr sind sie knapp Zweiter geworden, aber es war auch unter Christian Ilzer nicht immer schön anzuschauen. Und jetzt habe ich mir diese beiden Qualifikationsspiele gegen Heart of Midlothian angeschaut. Ich kenne in der Mannschaft 5 Leute, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber Sebastian, junge Leute, es hat so viel Spaß gemacht und mir ist es völlig wurscht, also absteigen sollen sie bitte nicht, aber mir ist es grundsätzlich wurscht, wie viel da die in diesem Jahr werden, weil diese Mannschaft, die hat Tempo, das ist genau das, was die österreichische Nationalmannschaft nicht hat zum Beispiel, aber Sturm hat es auch nicht. Und meine Frage ist, so wie du das beschrieben hast, tragen die Fans in Dortmund das mit auch? Also sehen die, okay, das ist eine Mannschaft, die muss sich entwickeln, aber die, der schauen wir jetzt gerne dabei zu, dass sie sich entwickelt.
Das würde ich mit einem klaren Jein beantworten.
Ah, bitte, bitte, gut.
Ja, das ist genau das, was immer gefordert wird. Wir brauchen wieder diese jungen Spieler, die sich vielleicht auch mehr identifizieren, die mehr Spaß machen, die jung und unbekümmert drauf sind, denen verzeiht man auch mehr. Das wird immer gesagt, auch in Dortmund wird das sehr viel gesagt. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann wirklich ist, wenn man dann irgendwie 3 Spiele am Stück verliert und das nicht gegen den FC Bayern, sondern, keine Ahnung, gegen Schalke und Mainz und Augsburg, ob man dann immer noch so entspannt ist. Entschuldigung. Weil die Champions League Die Champions League Qualifikation bleibt natürlich das klare Ziel. Und die kann sich Dortmund nicht erlauben zu verpassen.
Jetzt habe ich in meinem Bekanntenkreis, ich möchte keine Namen nennen, aber Michael Körner zum Beispiel ist jetzt kein großer Fan von Niko Kovac, auch, also persönlich kennt er ihn glaube ich nicht, davon gehe ich aus, aber vom Fußball, den Niko Kovac spielt. Und auf der anderen Seite des Flusses hätte man früher gesagt, der große Graben, Asterix. Auf der einen Seite der BVB und auf der anderen Seite sind die wenig geliebten Nachbarn jetzt wieder zurück, nämlich Schalke, und die haben auf der anderen Seite wieder einen Trainer, den ich, Sebastian, natürlich feiern muss.
Natürlich.
Natürlich. Und der ist ja ein absoluter Tiroler. Die waren jetzt in Tirol, Schalke 04, nämlich waren in Tirol im Trainingslager. Und dann hat der ein bisschen Innsbruckerisch. Und ich denke mal, was ist denn da los? Miron Muslic, fantastischer Typ. Sieht man das auch in Dortmund so? Und das ist jetzt wirklich die abschließende Frage. Ich weiß, du musst weiter, aber taugt dir das? Ist es wichtig, dass Schalke wieder da ist? Also ich finde es für die Bundesliga wichtig, aber sieht man das beim BVB auch so, dass Schalke wieder da ist, dass das gut ist?
Das auf jeden Fall. Also das auch öffentlich. Also das wissen alle, dass Schalke der Bundesliga gut tut. Und dass auch die BVB-Fans, taugt es doch mehr, um mal das Idiom aufzunehmen, wenn sie gegen Schalke spielen, als wenn sie gegen Hoffenheim oder Augsburg spielen. Ne? Also, und ich will das gar nicht, will diese Clubs gar nicht irgendwie negativ darstellen, aber es ist ja was vollkommen anderes. Wenn man so ein Nachbarschaftsduell gegen Schalke hat, wenn da jetzt ein Club ist, da gehen 60.000 alle 2 Wochen ins Stadion. Man hat in dieser Zweitligasaison gesehen, die ja sehr erfolgreich war, was dieser Club für eine Wucht auch entfacht, was er für eine Begeisterung entfacht. Also die gehören klar in die Bundesliga. Man sieht das auch zum Beispiel an den Sky-Zahlen oder der Zone oder wie sie alle heißen, wenn die mal ein bisschen reingucken lassen, dass Schalke da regelmäßig in den Top 3, Top 4 ist. Also dieser Club muss in die Bundesliga und das sieht auch in Dortmund jeder so. Also das ist der ein oder andere Fan vielleicht nicht, der wünscht denen alles Schlechte dieser Welt. Aber die meisten freuen sich schon, dass grundsätzlich das wieder Derby ist, obwohl die aktuelle Konstellation einige dann auch immer so ein bisschen Bammel macht, weil aktuell hat Dortmund in den Derbys kann eigentlich nur verlieren und kann wenig gewinnen. Das ist eine Konstellation, die auch nicht allen gefällt. Aber die grundsätzliche Sache, dass Schalke wieder in der Bundesliga ist und dass sie da hingehören, das sieht man schon auch in Dortmund so. Und das wird auch jeder Verantwortliche jederzeit so sagen.
So ist es nämlich. Und das kann ich wieder als Sturmfan sagen. Ich habe mich dann auch gefreut, dass der GAK wieder da ist. Aber natürlich, die Derbys muss dann bitte schon Sturm Graz gewinnen. Und das tun sie auch meistens. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 772.
Ja, grüß euch, da ist der Oliver Glasner und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 772 und jetzt, ich meine, wir sind immer sportlich, ja, machen wir uns überhaupt nichts vor, aber jetzt geht's auch aktiv sportlich weiter. Zum einen mit Stefan der Voice Heinrich in Tübingen. Grüß dich, der Voice.
Aus der Sommerhitze grüße ich euch.
Ja, und in Bremen, Eddie hat mir gerade gesagt, er ist gerade vom Rennrad abgestiegen, da ist es ebenso heiß. Aber Eddie, erstmal grüß dich und du hast Großes vollbracht am vergangenen Wochenende, du spürst das jetzt noch. Bitte elaboriere.
So sieht es aus. Also was heißt am vergangenen Wochenende? Also letzte Woche, 2 Tage Motorrad-Action-Team Nordschleife selber gefahren. Und zwar zum ersten Mal seit 40 Jahren mit einem Motorrad von Honda Deutschland habe ich eine Hornet SP gehabt und bin hinter einem sehr, sehr guten Instruktor mehrere Stints an 2 Tagen gefahren, sodass mir jetzt tatsächlich immer noch alles wehtut. Also ich spüre Körperteile, von denen wusste ich gar nicht, dass ich sie besitze.
Die Nordschleife stelle ich mir, okay, es finden Autorennen dort statt, aber wie ist die durchgehend asphaltiert in diesen Tagen?
Unterschiedlich. Es gibt Bodenwellen und wenn man dann zum ersten Mal zum Beispiel ins berühmte Caracciola-Karussell einbiegt mit seinem Motorrad, weil man dem Instruktor hinterherfahren will, ja, dann ist das schon was ganz Besonderes. Und für mich nach vielen, vielen Jahren 24-Stunden-Rennen Kommentator da sein, war das natürlich was ganz Besonderes. Also ich würde sagen, Bucketlist habe ich abgearbeitet. Ich bin auf der Nordschleife mit dem Motorrad gefahren und bedanke mich da bei Nolan, die mich eingeladen hatten, beim Motorrad-Action-Team. Das war fantastisch. Da waren Mitfahrer, insgesamt waren es über 200 Teilnehmer. Man kann ja auf der Nordschleife nicht mehr so oft mit dem Motorrad fahren. Mhm. Das war ein überragendes Erlebnis und mein Respekt für die, die beim 24-Stunden-Autorennen dort starten, ist nochmal gestiegen. Allerdings kann ich euch sagen, mit dem Motorrad wird die Nordschleife, wenn man dann zum Beispiel mal eine Gruppe überholen muss, weil die langsamer vor einem sind, wie gesagt, alles geführt von professionellen Instruktoren. Mit dem Motorrad wird die Nordschleife noch schmaler und noch beeindruckender. Ja, und das habe ich jetzt abgearbeitet und erlebt und bin immer noch happy. Ich schwebe quasi auf Nordschleife Wolke 7.
Der Voice, wir wissen, du bist Rallye-Fahrer, auch Rundstreckenfahrer, aber wie sieht's mit dir auf dem Motorrad aus? Aus persönlicher Erfahrung.
Ja, also Nordschleifen-Motorrad bin ich noch nicht gefahren, aber klar ist, dass, Eddie hat es ja schon gesagt, ist eh, und zwar aus vielerlei Hinsicht richtigerweise, nicht mehr jederzeit fahren kann. Es war ja früher, das ist schon eine Weile her, tatsächlich ein ganz wildes Durcheinander als Auto- und Motorradfahrer, die bezahlt haben, tatsächlich gemeinsam die Nordschleife befahren konnten. Da gab es pro Runde, ich weiß nicht wie viel, Hallo-Wach-Momente. Und es ist ja auch relativ viel passiert. Insofern ist es gut, dass man das versucht, ein bisschen zu entzerren. Und ich finde es klasse, dass Eddie das gemacht hat. Das ist eine tolle Sache. Ich glaube, dass einem der Respekt wieder nachhaltig ins Hirn reingebrannt wird vor dieser unglaublich fantastischen, einmaligen Rennstrecke. Und da ist es tatsächlich beim direkten Anschauen gar nicht so wichtig, ob es im Auto oder im Motorrad ist. Klar ist aber auch, es gibt einen guten Grund, warum der MotoGP, zum Beispiel die MotoGP, nicht mehr auf der Nordschleife fährt. Denn das ist schon verdammt schmal. Und anders als in einem Auto hat man auf dem Motorrad dann eben nur den eigenen Körper quasi als Knautschzone. Das macht ja die Einmaligkeit dieser Rennstrecke einfach auch aus. Und wir hatten vor kurzem, wir sind ja schon drauf eingegangen, als einer der ganz groß gestandenen Nesca Winston Cup oder Cup Stars dort gefahren ist, und gesagt hat, das ist completely crazy. This is completely mad and, ich habe immer gedacht, dass es in Amerika nichts gibt, was es nicht gibt, hat er gesagt. Aber ich kann jetzt bestätigen, der Ruf der Nordschleife eilt ihr zu Recht voraus und das gibt's weltweit tatsächlich nur einmal, nämlich in der Eifel. Und wenn einer, der über 400 Cup-Rennen gefahren ist und wahrscheinlich vor nichts Angst hat, wenn einer das sagt, voller Demut und Respekt, dann weiß man schon, das hat offenbar Eindruck hinterlassen. wir können uns unglaublich glücklich schätzen, dass wir die in Deutschland haben und dass tatsächlich so viele Rennen dort stattfinden. Ich meine, wir haben ja in diesem Jahr oder im letzten Jahr und in diesem Jahr sind ja auch schon darauf eingegangen, dass diese Sogwirkung eben auch vor einem vierfachen Formel-1-Weltmeister nicht Halt macht, Max Verstappen. Und wie ich gerade höre, Eddie, scheint es sich tatsächlich zu konkretisieren, dass Valentino Rossi jetzt ein bisschen umgeschwenkt ist und auch diese unbändige Lust verspürt. Das wäre natürlich doch, glaube ich, ein Wunsch von uns beiden.
Ja, das kann ich nur bestätigen, Stefan. Das wäre für mich ein gelebter Traum, weil ich werde es auch in den nächsten Jahren kommentieren, das 24-Stunden-Rennen. Und Valentino Rossi hat zuletzt ja angekündigt, die Permit-Auflagen sind ja ein wenig vereinfacht worden. Mhm. Er wird irgendwann in diesem Jahr noch, nicht am kommenden Wochenende, da ist NLS 9, er wird irgendwann in diesem Jahr noch den Permit machen und dann hoffentlich nächsten Mai beim 24-Stunden-Rennen mit am Start sein. Man stelle sich das mal vor, Max Verstappen gegen Valentino Rossi. Und was auch noch dazu kommt, das hat er in diesem Jahr bei uns ja im Stream, im Interview schon erzählt, Toyota bereitet ein neues GT3-Auto vor. Toyota-Werksfahrer ist der neunfache Rallye-Weltmeister Sebastian Ogier. Der wird dann auch fahren, Stefan. Und ich glaube, dann kommst du uns auch besuchen, oder? Weil Verstappen gegen Rossi, gegen Ogier, viel größer geht's ja eigentlich nicht in der Welt des Motorsports.
Nee, das geht dann eigentlich nicht. Und ich fürchte, dann müssen wir noch mehr zusammenrücken, denn schon in diesem Jahr war es ja ein Rekordzuschaueraufkommen. Und wenn tatsächlich Rossi noch kommt, von dessen Strahlkraft wir an dieser Stelle ja auch schon öfter gesprochen haben, der weltweit bekannter ist als der Papst, wenn der sogar noch kommt, dann kann man sich vorstellen, mein Gott, wir sollten Zeit mitbringen, denn da wird's mächtig Staus geben, das ist klar. Aber da muss man dabei sein, gar keine Frage.
Jetzt ist die MotoGP, Valentino Rossi, angesprochen worden und Eddie, brandneu gibt's Neuigkeiten, nämlich heute, und es sind gute Neuigkeiten.
Das sind sehr gute Neuigkeiten, also unsere Arbeit hat sich gelohnt, denn unser neuer Dacharbeitgeber RTL Deutschland hat sich langfristig die MotoGP-Rechte bis 2030 gesichert. Neben dem Pay-TV-Format bei Sky werden da auch ausgesuchte Rennen dann im Free-TV laufen. Für mich und meine Kollegen bedeutet das erstmal Planungssicherheit und das ist gut so, denn neben dem angesprochenen 24-Stunden-Rennen ist die größte Einzelsportveranstaltung in Deutschland der Sachsenring MotoGP-Lauf und wir haben zwar im Moment keine deutschen Fahrer, die in den drei WM-Klassen vorne mitfahren, aber wir haben einen sehr, sehr starken Nachwuchs mit Finn Kratochwil im Red Bull Rookies Cup. Es gehört alles zum Rechtepaket dazu. Ebenso wie der Moto 4 Northern Talent Cup mit Robin Siegert als Gesamtführenden im Moment. Und die Dorna freut sich drauf. Also die ehemalige Dorna, der Rechteinhaber, ist da mittlerweile in Liberty Media Hände übergegangen. Aber wir freuen uns auch da drauf. Und da bin ich ganz ehrlich, ich hatte drauf gehofft, auf eine Vertragsverlängerung, aber damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass wir direkt für 4 Jahre bis Ende 2030 wissen, dass die MotoGP bei uns, bei RTL und Sky läuft. Also das war mal ein sehr positiver Tag bisher.
Tja, wird man Marc Marquez bis 2030 sehen, The Voice? Oder ist es bei ihm wie bei Tadej Pogacar, wo man dann sagt, irgendwann ist auch mal gut und Pogacar ist bei Weitem nicht so lange und so oft im Krankenhaus gewesen wie Marc Marquez?
Das stimmt. Und er ist, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, auch nur 26. Also nach 5 Tour de France-Siegen kann da noch einiges kommen. Ich glaube, die Konkurrenz ist ja eh schon in Ehrfurcht erstarrt, was der da alles möglich macht in seinem gelben Trikot. Und bei Marc Marquez wissen wir zumindest, 2 Jahre sind es auf jeden Fall noch. Es ist 2 Jahre plus 1, was er bei Ducati, bei Werksteam jetzt unterschrieben hat, nach langen Überlegungen. Und er hat ja auch in sich gehorcht. Er wollte tatsächlich rausfinden, ob er mit seiner nach wie vor etwas eingeschränkten Schulter tatsächlich das noch machen will, sich noch stellen will. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, 2 Jahre auf jeden Fall noch und das ist gut, denn wir brauchen tatsächlich so eine ultimative Messlatte. Das ist im Sport ganz, ganz wichtig, dass du den Besten auf jeden Fall dabei hast. Und Marc Marquez ist ganz klar momentan der Beste, auch wenn er wahrscheinlich durch diesen vielen Unfälle schmerzhaft viele Lektionen hat lernen müssen. Aber eine Lektion ist ja ganz offensichtlich, dass er jetzt eben auch weniger stürzt. Und wenn er stürzt, stürzt er in den freien Trainingssitzungen. Also nicht dann, wenn es drauf ankommt. Da haben wir ein paar andere Kollegen, wie Juan Mir zum Beispiel, der einer der Rekordsturzleute ist. Und ich weiß nicht, wie viel Hondas, wie viel Werkshonda der schon zerstört hat in den letzten 2 Jahren, aber trotzdem fällt er dann weich und kriegt jetzt für nächstes Jahr einen Vertrag mit dem privaten Ducati-Team. Gresini, viel besser kann es für ihn nicht laufen. Allerdings sollten wir uns, glaube ich, in der MotoGP, Eddie, tatsächlich jetzt schon bereit machen. Das ist jetzt im Sommer klar. Wir werden uns von 5 der 22 Stammfahrer verabschieden müssen. Für die geht es tatsächlich nicht mehr weiter. Und es kommt so eine neue Welle junger, toller, schneller Talente aus der Moto2, was ja der ganzen Sache wirklich nur gut tun kann.
Ja, das kann der Sache gut tun, aber ich werde jetzt schon Brad Binder und Jack Miller zum Beispiel vermissen. Oder Alex Rins, der ja auch ein großartiger Rennfahrer ist. Also ich bin da so ein bisschen gespalten, muss ich gestehen, weil ich weiß nicht so genau, ob dieser Jugendwahn, ich nenne es mal Jugendwahn, in der MotoGP wirklich so der richtige Weg ist. Alonso, Olgado, Guevara, die da aufsteigen werden von der Moto2 in die MotoGP, ja, das sind alles tolle Rennfahrer, keine Frage. Aber trotzdem wird mir ein Stück Brad Binder, Jack Miller, das wird mir alles ein bisschen fehlen. Da muss ich mich ehrlich gesagt erstmal dran gewöhnen. Und ich glaube, nähere Aufschlüsse werden wir dann kriegen. Wir haben ja übernächstes Wochenende dann zum Glück die Sommerpause hinter uns gebracht. Und wir sind ja gerade mal bei Saisonhalbzeit in der MotoGP. Und dann geht's in Silverstone weiter. Und dann werden wir sicherlich auch Meldungen bekommen, wie es dann in Zukunft aussehen wird im Fahrerfeld der MotoGP. Fakt ist, Stefan, du hast es angesprochen, es wird massive, massive Änderungen im Fahrerfeld geben.
Und bei Brad Binder können wir vielleicht noch anschließen aktuell. Da wissen wir, wo er jetzt tatsächlich hingeht. Und das ist eine sehr gute Lösung für ihn und für BMW. Er wird nämlich neben tatsächlich Oliveira, Miguel Oliveira, tatsächlich im nächsten Jahr die Werks M1000RR fahren. Und das, glaube ich, tatsächlich mit seinem spektakulären Fahrstil wird der Südafrikaner da bestens aufgehoben sein. Bei den seriennahen 1000er Motorrädern, das wird ihm, glaube ich, wirklich gut tun und BMW auch, denn er ist nach wie vor ja ein Publikumsliebling, auch wenn er in der letzten Zeit jetzt bei KTM nicht mehr ganz so glücklich war, aber man sollte sagen, er hat tatsächlich, er ist 2x6., er ist 4., er ist 5. geworden in der Weltmeisterschaft für die Österreicher, mit ihnen zusammen mit KTM groß geworden, als er Moto3-Champion schon war und dann 2. und 3. in der Moto2. Aber er hat super Ergebnisse erzielt, auch in der Königsklasse. Kommt mit dem aktuellen Motorrad aber wirklich nicht richtig zurecht. Und auch, müssen wir sagen, fairerweise, Eddie, das beste Motorrad in der MotoGP hat der Brad nie gehabt.
Ja, das ist richtig, aber Brad Binder ist ein Riesentyp. Ich kenne ihn ja persönlich sehr, sehr gut und bin auch mit ihm gut befreundet. Der Brad wird seinen Weg schon machen und vielleicht kommen ihm die einfacher gehaltenen Superbikes dann sehr, sehr entgegen. Er ist ein großartiger Fahrer. Ich erinnere nur an seinen KTM-Sieg auf dem Red Bull Ring, als er als einziger sich entschieden hat, draußen zu bleiben mit den Slicks, mit den Trockenreifen. Und alle anderen, die abgebogen sind, um sich Regenreifen zu holen wegen ein paar Regentropfen, die hat er dann geschlagen. Also das ist schon großer Sport. Und von daher, ich bin sicher, Brad Binder ist noch lange nicht fertig. Ich habe mit ihm am Sachsenring länger reden können, der will noch. Und zusammen mit Miguel Oliveira, die beiden kennen sich gut. Das ist ein sehr, sehr gutes BMW-Superbike-Duo. Mhm.
Ich habe aber einen kleinen Einwand, weil die MotoGP, wenn es eine Weltserie ist, dann braucht sie nichts gegen die Spanier, Italiener, Franzosen. Aber du brauchst, glaube ich, du brauchst Australier und du brauchst US-Amerikaner. Genauso wie der Formel 1 auch. Ein guter US-Amerikaner, okay, Australier ist einer dabei mit Piastri, der gut fährt. Aber ich glaube, du brauchst international für die Aufmerksamkeit, weil sonst sind wir beim Padel. Mhm. Da sind die Spanier und Argentinier sind die besten weltweit und außerhalb dieser beiden Nationen sagen die Leute sehr interessant, aber früher oder später und im besten Fall auch noch einen Deutschen dazu. Weil sonst glaube ich, dass die Serie, so toll sie ist und so eng die Rennen sind, aber irgendwann, glaube ich, braucht man auch dieses internationale Flair plus das Lokalkolorit der Voice.
Ja, absolut richtig, überhaupt gar keine Frage. Wir erinnern uns ja tatsächlich an die 80er, 90er Jahre, als ein Amerikaner nach dem anderen kam, alle vom Dirt Track, vom Flat Track Racing, Kenny Roberts Senior und Co. Das war schon unglaublich und so was brauchen wir auch wieder, du hast völlig recht. Gerade jetzt auch mit Liberty Media als neuer Vermarkter, die wollen ja wirklich auch einiges tun, die wollen tatsächlich die MotoGP noch populärer weltweit machen. Bei der Show, die wir Rennwochenende sehen, brauchen wir uns nicht diskutieren, das ist völlig klar, aber sie steht nach wie vor eindeutig in der Aufmerksamkeit in Schatten der Formel 1 und die Show ist in vielen Bereichen besser. Wir haben auch sehr viel mehr Typen. Und ein großer Vorteil der MotoGP ist tatsächlich, dass du das siehst, was die wirklich leisten. Das siehst du in der aktuellen Formel 1 ja kaum noch. Jetzt gerade, wo wir die Diskussion auch haben, ist die Software in dem Auto, in den neuen Formel 1 Autos wichtiger als der Fahrer. Solche Diskussionen haben wir in der MotoGP nicht, weil du tatsächlich mitbekommst, was für ein Risiko du eingehst, auf welchem schmalen Grad der Physik die balancieren. Und das ist schon atemberaubend. Wir haben immer wieder auch mal VIP-Gastleute, die kommen aus anderen Branchen und sich das angucken und dann mit offenem Mund dastehen und sagen, es ist ja unbelievable, es ist ja unglaublich. Also man kann die populärer machen, aber du hast völlig recht, Jens. Man muss gucken, dass man dann tatsächlich ein wirklich internationales, gemischtes Starterfeld hat. Und eines der Probleme aktuell ist, dass wir in den drei Klassen, ich glaube, Eddie, gefühlt 50% Spanier haben. Und kurz danach haben wir die Anzahl der Italiener. Und das allerdings auch vor allem wegen Valentino Rossi, weil der so viele junge Talente ausbildet. Das ist schon ein Problem bei der weltweiten Vermarktung. Keine Frage.
Ja, Stefan, da hast du absolut recht. Und es gibt ja gerade aktuell auch ein aktuelles Beispiel, was den Aufstieg von der Moto2 in die MotoGP angeht. Da ist Manuel Gonzalez vom Liquid Moly Danavolt InterGP Team, der der überlegene Moto2-Fahrer ist. Aber der hat schlechtere Karten als ein ebenfalls sehr, sehr gut performender australischer Teamkollege Senna Agius, weil Senna Agius wird höher gehandelt für einen Aufstieg in die MotoGP als Manuel Gonzalez. Warum? Senna Agius hat einen australischen Pass als quasi Nachfolger von Jack Miller und Manuel Gonzalez hat halt einen spanischen Pass und davon gibt's bereits genügend in der MotoGP. Und der neue Vermarkter, der neue Promoter der MotoGP, der bevorzugt das, glaube ich, auch. Und so können wir davon ausgehen, dass wir Senna Agius tatsächlich nächstes Jahr bei Günther Steiner im Tech 3 KTM-Team sehen werden. Und zwar eher als Manuel Gonzalez, der es sicherlich auch verdient hätte, aufzusteigen. Aber wie gesagt, der hat halt eben den Nachteil, dass er einen spanischen Pass hat. Und da wird es noch ein bisschen Verhandlungsgeschick bedürfen, bevor Manuel Gonzalez ebenfalls aufsteigen darf, wie Senna Agius es wohl tun wird. Alles aufgrund des Reisepasses. Von daher, Stefan, hast du völlig recht.
Producer Jens?
Wie so oft, wollte ich sagen, hat Stefan der Voice Heinrich natürlich recht und Eddie selbstredend. Aber Eddie, du hast noch angekündigt, es gibt verschiedene 24-Stunden-Serien, neue Serien. Vielleicht magst du da noch ein Wort dazu verlieren.
Ja, also es gibt ja am kommenden Wochenende NLS 9 und unter anderem hat vor zwei Tagen, glaube ich, mein Arbeitgeber fürs 24-Stunden-Rennen, die, mit denen ich dann immer den Stream übertragen darf, angekündigt, dass es eine neue 24-Stunden-Rennserie vom ADAC Nordrhein ab 2027 geben soll. Das heißt, es würden dann mehrere Rennen genau nach dem gleichen Reglement, wie es 24-Stunden-Rennen stattfinden. Das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn, weil die Organisationsstrukturen sind bekannt, die sind bewährt. Würde ich mich auch darüber freuen. Jetzt wird aber viel diskutiert. Was bedeutet das jetzt für die Nürburgring-Langstreckenserie, also für die NLS? Solche Situationen hatten wir in der Eifel schon mal, sogar bis hin zu diversen Rechtsstreitereien. Ich hoffe im Sinne des Motorsports, dass die alle gemeinsam an einem Tisch eine Lösung finden werden. Begrüße aber im ersten Moment erstmal daran, dass es eine klare Grundstruktur fürs 24-Stunden-Rennen geben soll. Denn ich glaube, das braucht die Serie, das braucht der Motorsport in der Eifel.
dann machen wir vielleicht noch ganz kurz.
Vielleicht
noch ganz kurz, bevor wir natürlich dann zur Königsklasse, zur Formel 1 kommen, noch nach Oschersleben, denn das sollten wir diesmal nicht unterschlagen. Wir hatten Beginn der zweiten Saisonhälfte in der DTM im Motorpark Oschersleben und Gott, wir müssen will. Sagen, wir haben teilweise wieder neue Sieger. Es war unglaublich guter Besuch. Es war eine tolle Show, aber einer der Punkte, Eddie, die mit Sicherheit nach wie vor auch in den weiteren Verlauf des Jahres jetzt im August und September Diskussionen sein werden, ist das ewige Gespräch über die BOP, denn wenn wir da an Niki Thiem denken, mit dem Aston Martin, am Norrisring, alles abgesahnt, alles gewonnen. Und jetzt ist er einfach hinterhergefahren und hatte wirklich, 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 wirklich keine Chance. Bei den beiden Läufen auf dem allerdings tatsächlich natürlich sehr engen und dem Aston Martin sicherlich sowie ohnehin nicht entgegenkommenden Kurs in Ostdeutschland, müssen wir allerdings trotzdem zugeben, wenn dann einer, der vorher zwei Rennen gewonnen hat und zweimal Pole Position erzielt hat, wenn der beim nächsten Mal 17., 18. und 19. wird, dann ist das ein bisschen schwierig für eine Rennserie.
Da gebe ich dir völlig recht, Stefan. Das Thema BOP und DTM wird uns auch noch weiter beschäftigen. So war es dann von Mirko Bortolotti, der ja im nicht ganz unumstrittenen Lamborghini Revuelto vom Grasser Racing Team unterwegs ist. Es war der weltweit erste Revuelto-Sieg, also der Huracan-Nachfolger aus dem Hause Lamborghini. Mirko Bortolotti hat das geschafft. Mirko Bortolotti ist ein Weltklasse GT3-Fahrer. Machen wir uns nichts vor. Aber trotzdem, dieses Auf und Ab, du hast Niki Thiem angesprochen, das kann eigentlich nicht sein. Davor haben wir ja hier bei uns in der Show auch häufiger schon aus österreichischen Gründen über Thomas Preining geredet, der ja beim vorletzten Rennen am Norrisring überhaupt gar keinen Bock mehr hatte, aufgrund der BOP in seinen Mantai Porsche in den Grello einzusteigen. Ja, jetzt hat er im Grunde genommen alles dominiert. Die Qualifyings war im ersten Rennen am Samstag Erster, im zweiten Rennen am Sonntag dann Dritter. Also das ist
wegen mir verpatzten ehrlich Boxenstopp.
Gesagt... Ehrlich gesagt, ja, wegen des verpatzten Boxenstopps, richtig. Sonst hätte er auch den zweiten Lauf gewonnen. Aber ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen zu viel BOP hin und her. Das ist ja fast wie Lotto spielen, wenn man in einem GT3-Auto in der DTM sitzt. Und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so besonders gut. Und ich glaube, den Fans gefällt das auch nicht.
Wir werden beim nächsten Rennen noch genauer auf die BOP hinschauen. Danke, Eddie. Danke, The Voice. Kurze Pause. Dann kommt Stefan Ehlen dazu, zur Formel 1.
Ja, hallo aus Wolfsburg. Hier ist Roy Preger und ihr hört Sportradio 360.
Band rein, das ist irre.
Big Show 772, so muss sich Alan Jones damals gefühlt haben, als man ihn aus irgendeinem Formel 1 Auto mit dem Kran herausgeholt hat, weil er sich festgeschwitzt hatte, durchnässt war, so wie sich in seinem, und er hat wirklich einen Formel 1 Stuhl, anders kann man, nein, es ist ein Gamerstuhl, glaube ich, Stefan Ehlen, Formel1.de ist dazugekommen, grüß dich Stefan.
Servus, ja, man muss gut sitzen, ne? Man muss sich anschnallen können, wenn man da arbeitet und dann geht's los.
Also
mit
ich liebe ja Toto
vor Begeisterung.
Wolf. Ja. Ich liebe ja Toto Wolf, das möchte ich schon sagen. Ja, und ich habe die allergrößte
Susi
Freude.
Aufpassen.
Ja, da muss die Susi aufpassen. Aber es gibt Tage, wo ich jetzt nicht zwingend in Schlagweite von ihm sein möchte. Und Sonntagabend, Stefan Ehlen, war so ein Tag, weil Toto Wolf hat er nach allen Seiten ausgeteilt. Übrigens auch in Richtung eigenes Team, hat George Russell komplett aus der Verantwortung genommen und gesagt, ja, was wir als Team da George beim Start wieder zugemutet haben, das geht überhaupt nicht. Wie müssen wir das interpretieren? Ja, ist das nur, damit George sich weiter gut fühlt und er nicht merkt, dass Kimi Antonelli Weltmeister wird? Ich bin ein bisschen ratlos.
Ich glaube, auch Mercedes ist ein bisschen ratlos. Ich meine, die Marke, die sich auf die Fahnen schreibt, das Beste oder nichts zu liefern, dann muss man klar sagen, hat sie das Ziel verfehlt. Ist ja natürlich ist der Antonelli der souveräne Tabellenführer, aber bei Mercedes geht einfach zu viel schief. Das ist so. Die Zuverlässigkeit passt nicht und beim Russell passieren Dinge, wo man sich schon fragt, also ist das wirklich nur noch Zufall, dass es immer nur bei einem Auto passiert. Und das ist aber was sich wie ein roter Faden durch die Formel 1 Geschichte zieht. Da kann man alle möglichen Teams, alle möglichen Fahrerkonstellationen anschauen. Es gab das immer wieder, dass bei einem Auto mal was kaputt ging und beim anderen komischerweise nicht. Siehe Rubens Barrichello oder Michael Schumacher bei Ferrari oder auch Eddie Irvine und Michael Schumacher. Gibt genug andere Beispiele. Aber fest steht, ist, dass da halt auch eine Situation eingetreten ist inzwischen bei Mercedes, wo der Russell halt auch hinter jeder Ecke wahrscheinlich Zweifel kriegt, weil wieder was nicht funktioniert. Der bräuchte dringend ein Erfolgserlebnis, das kriegt er nicht. Und dann ist natürlich jeder weitere Defekt, jeder kleine Fehler, jede weitere Panne nochmal ein neuer Nackenschlag. Und da verstehe ich den Toto Wolff, dass er irgendwie versucht, hier da Aufbauarbeit zu leisten. Aber wenn die Technik nicht mitspielt, dann wird's halt irgendwo schwierig. Andererseits, man kann auch sagen, es läuft im Prinzip alles nach Fahrplan. Ne? Man hat den Antonelli ja geholt als neuen Superstar. Der ist jetzt ein bisschen früher als gedacht und ich glaube als allgemein erwartet auch die klare Nummer 1 im Team. Insofern ist das wirklich der Fahrplan, den Mercedes sich vorgenommen hat. Jetzt wird sozusagen halt nur die Generation George Russell übersprungen, wenn das denn alles so bleibt, wenn dann Antonelli am Ende Weltmeister wird. Aber auch da ist es halt so in der Formel 1 oder im Profisport allgemein, das Timing, wann du diese Form abrufen kannst, das hast du halt nur bedingt in der Hand. Und der Russell, ja, für den tut's mir halt leid, weil das Timing aktuell halt für den Antonelli spricht und nicht für ihn.
Und er hat eine ähnlich gute Phase in den Formelkarrieren gemacht, ist durchmarschiert, kam dann aber genau zum Zeitpunkt bei Mercedes an, als die in eine Formkrise geschlittert sind, als da eben nichts mehr geklappt hat und er jetzt jahrelang Aufbauarbeit leisten musste, dass die aktuellen Autos so gut sind, wie sie sind und das Team eigentlich wirklich gut funktioniert, trotz aller Komplexität dieser neuen Generation von Autos mit neuem Chassis, neuem Motor, hängt natürlich auch mit George Russell zusammen, ist dadurch durch viele Täler durchgegangen, hat viele Ausfälle hinnehmen müssen. Und jetzt kommt der junge Antonelli und setzt sich quasi ins gemachte Nest und fährt ihm vor der Nase rum. Das ist schon schwierig, aber Stefan hat völlig recht. Wenn wir uns in die Geschichte, wenn wir die Geschichte angucken, geht's nicht nur um Talent, geht nicht nur um ein sehr gutes Team, was du brauchst. Es geht darum, dass das Timing einfach stimmen muss. Zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Und wir haben viele große Talente gesehen. Carlos Reutemann zum Beispiel, der immer zum falschen Zeitpunkt im falschen Team war. Von der fahrischen Klasse her natürlich Weltmeisterpotenzial hatte, aber es nie geworden ist. Und dann muss man wirklich sagen, okay, da hängt dann viel Pech zusammen. Es ist ein komplexes Thema. Was allerdings tatsächlich wirklich momentan neben der Psyche, die man streicheln muss vom George, wirklich den Toto Wolff zu Recht aufregt, finde ich, ist diese unglaubliche Serie von Problemen, die die haben. Nun haben sie tatsächlich das beste Komplettauto, deutlich vor Ferrari und McLaren und Red Bull. Aber der Vorsprung ist eigentlich nicht so groß, wie er locker sein könnte. Und das hängt mit unglaublich vielen, immer wieder neuen Problembereichen zu tun, die sie teilweise selbst nicht verstehen. Das allerdings liegt, glaube ich, tatsächlich ein bisschen noch an diesem Reglement-Chaos, das wir da haben. Und was wirklich jetzt ärgerlich auch war für mich als Fan, Stefan, war, dass wir jetzt mit Silverstone und auch mit Spa tatsächlich ja auch zwei Rennstrecken hatten, die aufgezeigt haben, dass dieses neue Reglement leider einfach eine Riesenenttäuschung ist und ins Debakel führt. Nur haben wir in Ungarn das in dieser Form nicht gesehen, aber trotzdem, es ist momentan, glaube ich, für alle Beteiligten, und deswegen liegen, glaube ich, beim Toto auch die Nerven ein bisschen blank, es ist keine gute Richtung, in die Formel 1 geht. Und man kann da momentan konzeptmäßig nur begrenzt was ändern. Man hat ja sich schon ein bisschen in die richtige Richtung bewegt, aber noch lange nicht genug. Und ich fand es wirklich ernüchternd. Silverstone und Spa-Francorchamps, das war schon ein Schlag eigentlich ins Gesicht für jeden Formel-1-Fan.
Ja, was mich da am allermeisten irritiert, muss ich sagen, ist die Haltung der Formel 1 zu dem ganzen Thema. Wir haben ja schon drüber gesprochen mal, dass da diverse Bilder nicht gezeigt werden in der Weltregie, dass auch diverse Einblendungen nicht erfolgen, weil man natürlich kaschieren will, dass es da diverse Defizite gibt. Aber was jetzt halt der Stefano Domenicali als Formel-1-Chef nochmal gesagt hat, so nach dem Motto, es interessiert ja eh keinen, warum ein Überholmanöver zustande kommt, so nach dem Motto, die Leute, die interessieren sich eh nur oberflächlich für den Sport, die freuen sich, dass auf der Rennstrecke Action passiert. Da bin ich mir halt nicht sicher, ob man mit dieser Arroganzhaltung langfristig durchkommt in der Formel 1. Das mag jetzt gerade funktionieren, weil vielleicht die Formel 1 in einem Boom verhaftet ist, weil die Formel 1 weltweit ganz gut ankommt aus unterschiedlichen Gründen. Aber es kann halt schnell auch mal wieder ein anderer Punkt eintreffen. Und ich bin mir dann nicht so sicher, ob das dann clever ist, Leute zu verbrellen, die seit Jahren wirklich intensiv den Sport konsumieren, die den verfolgen, die sich dafür interessieren, abseits der Rennstrecke, die News lesen, die Bücher kaufen und so weiter und so fort. Ich würde halt nicht unterschätzen, dass das die breite Masse ist. Und die Gelegenheitsfans, weiß ich nicht, ne? Die sind halt vielleicht auch schnell mal wieder weg, wenn es was anderes gibt, was das nächste geschnitten Brot ist. Und da finde ich, begibt sich die Formel 1 gerade ziemlich aufs Glatteis. Ich würde mir wünschen, dass man da mit der ganzen Sache ein bisschen ehrlicher, ein bisschen offener umgeht und sich nicht irgendwelche selber eigene Statistiken herlügt, um dann zu beweisen, wie toll das Produkt auf der Rennstrecke ist. Weil, ganz ehrlich, das ist es definitiv gerade einfach nicht.
So, jetzt ist George Russell angesprochen worden, und wenn ich mich recht entsinne, dann ist George Russell ja über Williams zu Mercedes gekommen. Und lass uns doch mal über die Hinterbänkler sprechen. Carlos Sainz ist im letzten Jahr, ist er einmal aufs Podium gefahren? Ich meine ja, vielleicht sogar zweimal. Hat jetzt 6 Punkte. Alex Albon, für den ich ja so einen bisschen einen Crush habe, einen Secret Crush, weil ich finde, das ist ein guter Rennfahrer, auch wenn er bei Red Bull nicht gut genug war. 5 Punkte. Was ist los mit Williams? Sind das die außer Aston Martin, über die wir vielleicht auch gleich sprechen werden, der Voice, aber was ist zunächst mal los mit Williams? Fehlt da die Kohle? Ist es eine Fehlkonstruktion? Was ist da passiert?
Ja, offenbar haben sie im Winter einfach nicht gut genug gearbeitet. Dass das auch ein Team ist, das, glaube ich, nicht die aktuelle Finanzgrenze erreichen kann, weil sie das Geld nicht haben, glaube ich auch. Aber der Herr Bowles hat eine Menge versprochen, ist jetzt tatsächlich auch ein paar Jahre von Mercedes kommt schon am Ruder und hat den Chefsessel ja von Williams übernommen. Man muss zugeben, es ist eine komplexe Herausforderung für die Mittelfeldteams, die wir in diesem Jahr haben, denn zum allerersten Mal tatsächlich neues Auto, neues Chassis plus neue Motoren ist schon komplex. Und wir sehen ja, wie Mercedes eben auch immer wieder Ausfälle zu vermelden hat. Wir sehen tatsächlich, wie McLaren in der ersten Saisonhälfte ziemlich oft mit dem Rücken an der Wand war, weil sie einfach nicht genug Erfahrung und genug Daten hatten. Wie Ferrari auch ordentliche Auf-, Bergauf- und Bergabbewegungen hat. Also mit diesem neuen Reglement haben sie alle Probleme. Und natürlich die kleineren Teams, die nicht so viel Manpower haben und nicht so viel Technik im Hintergrund, tun sich dann noch schwerer, auch wenn sie Kundenmotoren bekommen. Aber klar ist, der Bowles hat jetzt, glaube ich, ein Problem, würde ich sagen. Denn viel versprochen und Zeit hat er genug gehabt. Und die Finanziers, die hinter Williams momentan stehen, ich glaube, die werden tatsächlich ein bisschen unruhig und sagen, naja, also da sind doch andere Dinge gesprochen worden. Und ich glaube, wenn wir von den Fahrern, Jens, reden, die du gerade angesprochen hast, sieht man den Frust bei Carlos Sainz wirklich. Jetzt in Ungarn haben wir gemerkt, da hat er einen Fehler gemacht, der eigentlich für ihn völlig untypisch ist. In gewisser Weise erklärbar, weil es da auch ein Problem tatsächlich mit der Technik gegeben hat. Aber dass er hinterher sich hinstellt und sagt, also dafür kann ich überhaupt nichts. So brüsk sieht man ihn eigentlich selten. Und da kommt der Frust wirklich raus. Und mit jeder Einstellung siehst du an seinem Gesicht, oh je, der ist im Rücken an der Wand, der hat sich was ganz anderes vorgestellt. Das gilt für Albon, glaube ich, ganz genauso. Also man muss feststellen, da geht gar nichts voran. Und ich glaube, die Uhr tickt für den Teamchef, Stefan, oder?
Ja, ich glaube, die tickt, weil wer natürlich großspurig ankündigt, ab 2026 geht's wieder deutlich aufwärts, der fällt jetzt ziemlich auf den Boden, weil da passiert einfach gar nichts bei Williams. Das ist schon ziemlich hart. Die ganzen schönen Worte, die er da in den vergangenen Jahren gestreut hat, die sind irgendwie jetzt ein bisschen verpufft. Und vielleicht ist das auch dann die Brücke zu Aston Martin, wenn man dann sagt, okay, es kann natürlich einmal schief gehen, 2026, aber dann muss halt 2027 sitzen. Ich glaube, so lange hat er wahrscheinlich noch. Aber wenn die Saison 2027 auf ähnlichem Niveau beginnt, dann glaube ich, kriegt der Herr Wals ein Problem. Und dann wäre es auch völlig in Ordnung, wenn er ein Problem kriegt, weil er ist angetreten, genau das zu vermeiden. Er hat wirklich große Worte rausgehauen und hat gesagt, Williams zurück zu alter Stärke führen, zu glorreichen Zeiten wieder. Und das ist definitiv nicht eingetreten. Und dann steht er natürlich in der Verantwortung.
Und liebe Kinder, wenn es heißt, er bekommt ein Problem, das sind First World Problems. Ja, das sind sehr, sehr gut bezahlte Menschen, für die wir dann nicht sammeln gehen müssen wahrscheinlich. Aber ja, die wollen erfolgreich sein. Sehr erfolgreich an diesem Wochenende. Und ich weiß nicht, wie weit sich das angekündigt hat, aber in Spa hatte ich schon ein Gefühl, The Voice, das Weltmeisterteam, ist plötzlich wieder da. Und zwar so da, dass Lando Norris einigermaßen souverän, also Toto Wolff hat danach schon gesagt, naja, also wenn alles gut geht, wenn alles normal gelaufen wäre, hätten wir vielleicht, also P2 auf jeden Fall, aber vielleicht wäre sogar mehr drin gewesen. Mhm. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Aber warum machst du schon eine Tendenz aus, dass McLaren vielleicht sogar schon nah dran an Ferrari ist, vielleicht sogar Ferrari überholt hat als zweite Kraft hinter Mercedes? Oder war das auch die Strecke ein bisschen?
Ich glaube, es war die Strecke ein bisschen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass diese ganzen Proteste, die es von McLaren gab, dass man von Mercedes zwar Kundenmotoren bekommt, aber nicht den gleichen Stand der Information über diese neuen Hybridaggregate hat, wie das Werksteam selbst, dass man da ein bisschen mit dem Rücken an der Wand steht und sich ja sogar in der Öffentlichkeit auch schon drüber ausgelassen hat, Zac Brown, dass man vielleicht tatsächlich mal irgendwann einen eigenen Antriebsstrang entwickelt, um eben nicht so abhängig zu sein und im Passiven zu sein im Vergleich zu dem Werksteam, wie jetzt aktuell in der ersten Saisonhälfte. Ich glaube, dass der Informationsfluss ein bisschen besser läuft, vermute ich mal. Das ist ein Grund, warum die es maximieren können, ihre Leistung. Sie haben tatsächlich auch eine Menge Updates gebracht, die funktioniert haben, müssen wir auch zugeben. Dazu, glaube ich, ist man eines, letztes Jahr hat man die Konstrukteurs- und Fahrer-WM gewonnen, ist man eines der Top-Teams. Ich glaube tatsächlich mit dem neuen Reglement, wir haben es erwähnt, haben eine Menge der großen Teams Probleme. Sie scheinen das etwas besser zu verstehen. Und das war schon relativ souverän. Ob sie gewonnen hätten, wenn bei Mercedes alles glatt gelaufen wäre, weiß ich nicht. Aber ein toll rausgefahrener Erfolg ist es allemal. Wir wissen allerdings auch, Budapest und der Ungaroring hat so ein bisschen eigene Gesetze. Es ist immer sehr, sehr heiß. Es ist nicht einfach zu überholen. Im Qualifying vorne dabei zu sein, ist deswegen von entscheidender Bedeutung. Sie haben das sauber abgeliefert. Ein völlig rundes, glattes, problemloses Rennen hingelegt. Anders als die anderen haben sie keine Schwächen gezeigt. Und deswegen ein absolut verdienter Sieg, muss man festhalten. Das tut der Formel 1 gut. Was wir aber ein bisschen sehen, tatsächlich ist der Jojo-Effekt von Ferrari, denn die haben, glaube ich, durch verpatzte Strategie, Stefan, ja, tatsächlich ein Podium wieder versaut. Und Lewis hat sich da ja auch ziemlich deutlich zu geäußert.
Ja, das ist so. Ferrari hatte womöglicherweise die Hand am Pokal und hat die Hand dann aber wieder weggezogen. Also das sind so ein bisschen alte Muster. Aber man muss auch dazu sagen, die Rennen 2026 sind sehr, sehr schwierig zu lesen. Und ich glaube, dass da halt ein kleiner Fehler auch eine sehr große Auswirkung haben kann. Also ich würde Ferrari jetzt nicht unbedingt total verteufeln, weil sie das jetzt hier versaut haben. Das Entscheidende ist, glaube ich, eher, sie kriegen es in der Mehrheit der Fälle ja sogar recht gut hin. Und da war Ungarn natürlich ein Ausrutscher. Aber auch, wie du es gesagt hast, es war vielleicht ohnehin eine Strecke, die McLaren ein bisschen in die Karte gespielt hat. Das kann beim nächsten Rennen in Sandford dann schon wieder ganz anders ausschauen.
Dann ein Wort noch zum Armenhäusl-Team Stefan Ehlen zu Aston Martin. Wer hätte gedacht, dass Fernando Alonso, glaubst du, dass Fernando Alonso absolut happy plötzlich damit ist, dass er ins Q2 kommt?
Nein, natürlich nicht.
Naja, aber ich meine, verglichen, wie die Saison begonnen hat, ja.
Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es ihm völlig wurscht, solange er nicht in dem Bereich ist, wo es wirklich um sinnvolle Punkte und Positionen geht. Ob jetzt Q1 oder Q2, das, glaube ich, ist für ihn nicht entscheidend. Wenn's mal irgendwo interessant wird her von den Positionen, ich glaube, dann hört man den Alonso wieder richtig Feuer fangen und sieht ihn auch wieder richtig Feuer fangen. Aber alles bis dahin ist für den Spielerei. Und so sehr wie auch Aston Martin getönt hat, dass dieses Update wirklich deutliche Fortschritte mit sich bringt. Ja, er war in Q2 dabei, das ist definitiv ein Fortschritt, aber so, dass man in Schlagdistanz zu den Punkten rängen wäre, ist es jetzt halt auch nicht. Und dafür, dass halt Aston Martin jetzt ein halbes Jahr lang gar nichts gemacht hat am Auto, bisher hat man ja nur sich darauf abgestellt, dass man da die Problemchen abstellt, technischer Natur. Und jetzt das erste echte Update, da muss ich sagen, bei den Ressourcen, bei den Möglichkeiten, die das Team hat, es ist ja praktisch ein Werksteam, da ist das unterm Strich doch ein bisschen wenig, was jetzt da war. Jetzt warten wir mal noch ab. In Sandford kommt dann ja noch eine Motorenausbaustufe. Wenn wir dann also quasi das komplette Paket sehen, rundum erneuert, die B-Version in jeglicher Hinsicht. Wenn es dann für die Top 10 reicht, okay, dann werde ich gestraft. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und auch da, das ist das, was ich vorher bei Williams gemeint habe. Natürlich kann man mal daneben liegen. Natürlich kann man mal ins Klo greifen beim Fahrzeugdesign. Aber 2027 gibt es dann definitiv keine Ausreden mehr. Und das wäre jetzt auch für mich der Maßstab, den ich ansetzen würde bei bei Aston Martin. Und ja, die haben Geld genug, die haben Ressourcen genug, die haben wirklich alle technischen Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Die haben mit Adrian Newey den besten Designer der Formel-1-Geschichte. Also wenn es damit nicht klappt, nächstes Jahr, dann frage ich mich, wann soll es denn dann klappen?
2027 is gonna be our year because 2026 was not. Oder so ähnlich. Ah, danke, Stefan Ehlen. Sandford ist angesprochen worden. Es geht in 3 Wochen weiter. Danach Monza. Da gehe ich davon aus, dass The Voice live vor Ort sein wird. Sommerpause für die Formel 1. Bei Sportradar 360 gibt es keine Pause. Na, jetzt schon. Eine kurze Pause nach dem Motorsport. Danke, Stefan. Danke, The Voice.